dieses Bewusstsein, dass das ein breites Berufsfeld ist und dass sich Exzellenz nicht nur auf das Instrumentalspiel beschränkt. Das ist, glaube ich, wirklich ein Veränderungsprozess, der im vollen Gange oder schon sehr weit fortgeschritten ist.
Voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music, dem Verband Deutscher Musikschulen und Christine Thielemann.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge 2025 von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Danke noch für die Feedbacks zur Folge 51 mit Professor Dr. Med-Paul Plehner, mit dem es im Gespräch um die psychischen Belastungen von Kindern und Jugendlichen ging und wie wir im Musikschulunterricht diesen Herausforderungen begegnen können. Ein weites Feld, zu dem natürlich längst noch nicht alles gesagt ist und was wir hier bei Vollmotiviert ganz sicher wieder aufgreifen werden. Heute geht es um ein Thema, das mir ebenfalls besonders am Herzen liegt, nämlich die Verbindung, Vernetzung und Zusammenarbeit von professionellen Orchestern und Musikschulen. In dieser Folge spreche ich mit Beat Fehlmann, Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, und Christian Lorenz, Intendant der Stuttgarter Philharmoniker. In dieser Podcast-Folge diskutieren wir, wie diese Zusammenarbeit von Musikschulen und professionellen Klangkörpern aussehen kann. Wir werfen einen Blick auf spannende Projekte wie Side-by-Side-Konzerte und sprechen über die Bedeutung von Musikschulen als Orte, wo zukünftiges Stammpublikum für Konzerte heranwächst, aber auch die kommende Generation Musikerinnen und Musiker, die so wichtigen Grundsteine ihrer Ausbildung legen. Diese Folge ist also ein Muss für alle Menschen aus Musikschulen und Profiorchestern, die die Zukunft der Musik mitgestalten wollen. Ich danke euch herzlich, wenn ihr unseren Podcast unterstützt, indem ihr voll motiviert mit vollem Sternenhimmel bewertet und die Folgen mit eurem Netzwerk teilt. Viel Spaß beim Anhören und hier kommen meine Gäste. Hallo Beat Fehlmann.
Hallo Christine.
Und hallo Christian Lorenz.
Hallo Christine.
Mögt ihr euch ganz kurz unserem Publikum vorstellen? Beat, würdest du anfangen?
Ja, fange ich gerne an. Hallo, mein Name ist Beat Fehlmann und ich arbeite hier als Intendant für die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Wir sind verortet in Ludwigshafen, eine Stadt am Rhein.
Und Christian?
Ja, wir sind an einem Zufluss des Rheins gelegen, der nämlich genau da bei Mannheim-Ludwigshafen in den Rhein mündet, am Neckar. Ich bin der Intendant der Stuttgarter Philharmoniker und zwar seit diesem Jahr. Von Hause aus bin ich studierter und auch praktizierter Dirigent und Kulturmanager und freue mich, ein so wunderbares Orchester hier in Stuttgart betreuen zu dürfen.
Und mein Name ist Christine Thielemann. Ich bin Musikerin, Autorin und seit über 50 Folgen für euch Podcasterin hier bei Vollmotiviert. Und ich sitze auch an einem Rheinzufluss. Nein, eigentlich ist es ein Rheindurchfluss. Bei mir ist's der Bodensee.
Aber das mit dem Rhein, also wenn wir schon so abschweifen, dann kann ich noch darauf hinweisen, dass der Rhein ja keineswegs in die Nordsee mündet. Wisst ihr das, was mit dem Rhein passiert? Den gibt's gar nicht mehr, der heißt gar nicht mehr Rhein. Der Fluss ändert da in Holland seinen Namen und heißt Waal.
Naja, und da habe ich natürlich noch einen draufzulegen. Ich bin nämlich aufgewachsen im Aargau, und zwar da, wo Aare, Reuss und Limmat zusammenfließen und dann später direkt in den Rhein. Und normalerweise ist es ja so in der Hydrologie, dass der Wasserträger, der mehr Wasser beisteuert, dann den Namen durchsetzt. Und das wäre ganz klar die Aare und nicht der Rhein. Aber jetzt stellt euch mal vor, das Orchester in Koblenz zum Beispiel, ne? Rheinische Philharmonie, Aarische Philharmonie, trotz unterschiedlicher Schreibweise, schwieriges Thema.
Oh, weia, ganz dünnes Eis. Okay, aber dann jetzt mal zum Thema, denn heute soll es um gemeinsame Projekte von Musikschulen und professionellen Klangkörpern aus der Sicht der Profiorchester gehen. Wie wichtig ist euch als Intendanten denn der Kontakt zu Musikschulen und warum ist euch dieser Kontakt wichtig?
Also wir in Stuttgart haben gerade das wunderbare Musikfest für Kinder und Jugendliche hinter uns. Das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung, die von den Stuttgarter Philharmonikern der Musikhochschule, vor allem aber von der Musikschule organisiert wird. Und wendet sich, wie der Name schon sagt, an junge Menschen, die sich mit Musik beschäftigen. Und
beinhaltet verschiedenste Formate der Zusammenarbeit, also beispielsweise Side-by-Side-Konzerte des Musikschulorchesters mit Musikern, mit Profis aus von der Stuttgarter Philharmoniker. Es beinhaltet auch ein Symposium an der Musikhochschule, wo man sich dann zu verschiedenen Fragen, in diesem Fall war es Digitalisierung in der klassischen Musik, austauschen kann. Und das Gute an diesem, und es gibt natürlich großes Abschlusskonzert oder großes Eröffnungskonzert, und das Gute an dieser Zusammenarbeit ist doch, dass da Synergien geweckt werden zwischen den einzelnen Institutionen, dass die Musikschüler eine Perspektive bekommen in Richtung Profiorchester, in Richtung Musikhochschule, und dass aber auch gleichzeitig unsere Musikerinnen und Musiker der Philharmoniker und auch die Professoren so eine Bodenhaftung behalten im Umgang mit den Musikschülern. Und ja, also ich halte das für eine ganz wunderbare Sache, weil eben Sichtbarkeit sozusagen über die verschiedensten Grenzen der Publikumsbereiche hinaus gewährleistet ist. Und es macht riesig Spaß. Also das Eröffnungskonzert im Hegelsaal, das war eine riesige Veranstaltung. Und da hat dann eben ein Orchester gesessen aus Musikschülern, deren Lehrern und philharmonischen Profis. Das war natürlich toll.
Oh, das ist natürlich richtig toll. Ich habe es auch auf den Social Media von der Stuttgarter Musikschule und von euch auch gesehen. Ja, gratuliere herzlich. Beat, wie sieht's denn bei euch aus?
Ja, also wir haben nicht so ein Riesending am Start, sondern versuchen mehr mit kleineren Formaten dafür kontinuierlich zu arbeiten. Und ich kann eigentlich all die Formate, die jetzt so genannt wurden, die gibt's dann verteilt über die ganze Strecke auch immer mal. Also das gemeinsam auf der Bühne stehen halte ich für eine ganz wichtige Erfahrung, weil das unglaublich verbindet und diese persönliche Ebene stärkt, die mir so wichtig ist. Und ich glaube auch darüber hinaus, dass es ja darum geht, auch eine Perspektive aufzuzeigen, wo es auch mal beruflich hingehen könnte, zum Beispiel, oder also quasi welchen Eingang man nutzt, der zum Publikum oder der auf die Bühne, das halte ich für wichtig. Ich finde es aber auch ganz wichtig, diesen Moment der Ausbildung zu begleiten, und ich nenne das gerne so Motivationsspritzen auch gemeinsam zu machen, so Dinge, Ereignisse oder Möglichkeiten zu kreieren für die MusikschülerInnen, um ihnen ja das Üben halt oder die Motivation einfach auch hochzuhalten und zu sagen, komm, es lohnt sich, mach weiter, bleib dran. Es ist eine tolle Sache. Und da gibt's teilweise auch ganz einfache Formate, dass wir bei normalen Konzerten so die Möglichkeit haben, mit einer Klavierklasse dann noch so eine Backstage-Geschichte zu machen und sich dann mal mit irgendjemandem zu treffen, der durchaus zu Idolen gehört vielleicht. Und so, das sind ja ganz einfache Momente und ganz einfache Formate, die aber in unserer Erfahrung auch ganz viel auslösen.
Klein, aber fein. Ja, das ist wirklich toll mit diesen Motivationsspritzen. Habe auch gerade die Erfahrung gemacht, muss ich euch erzählen. Ich habe hier im Unterricht einen 16-jährigen ehemaligen Trompetenschüler, der ist nun auf Euphonium umgestiegen. Und er hat kürzlich bei der Bodensee-Philharmonie in einem Konzert das Haydn-C-Dur-Cello-Konzert gehört. Und dann kam er in den Unterricht und war wirklich so völlig geflasht von dieser Musik. Wow, so schön. Kann ich das nicht vielleicht auch auf meinem Euphonium spielen? Ja, und dann haben wir uns mal die Noten runtergeladen bei IMSLP und festgestellt, das müssen wir erstmal arrangieren. Das gibt's noch gar nicht dort für Euphonium. Und er ist jetzt wirklich Feuer und Flamme. Er beschäftigt sich mit Notenschreibprogrammen und damit, wie er eben dieses Cello-Konzert am besten für sein Euphonium arrangieren könnte. Und er hat auch schon den ganzen süddeutschen Raum abgegoogelt, wo er das Werk dann demnächst mal wieder live hören könnte. Aber Menschen, die Cello spielen, denen stehen jetzt vermutlich die Haare zu Berge beim Gedanken daran, dass ihr wunderschönes Konzert auf dem Euphonium erklingen könnte. Oh, oh.
Ja, ich denke, wir sind ja, Gott sei Dank, leben wir ja in einer Zeit, in der diese, sagen wir mal, diese Strenge, was wie klingen darf und welches Originalinstrument und welcher Triller irgendwie von oben kommt und welcher angeschleift von unten kommt, und in der diese Strenge doch deutlich zurückgefahren ist. Und das finde ich ganz gut. Also wenn man immer so eine Bildungshürde aufbaut vor jedem Klassikmusikgenuss, dann tut man der Musik und auch dem Genuss nichts Gutes.
Gleich hören wir uns wieder. Bleibt unbedingt dran.
Dieser Podcast wird gesponsert von der professionellen Musikschulverwaltungslösung iMichael. Egal ob Herrenberg, rechtssichere Fotos auf Instagram oder KI in der Verwaltung. Mit iMichael sind Sie perfekt auf die Zukunft vorbereitet. Mit iMichael erhalten Sie Ihre eigene App im Namen Ihrer Musikschule für alle Ihre Lehrkräfte, SchülerInnen und Eltern. Über 250 Musikschulen und 120.000 AnwenderInnen setzen auf unseren zuverlässigen Support. Wir freuen uns auf Sie und wünschen weiterhin viel Spaß im Podcast.
Ich denke auch immer, wenn wir so viele Erklärkonzerte machen, ob wir uns damit wirklich einen Gefallen tun, weil eigentlich sagen wir damit ja aus, klassische Musik ist erklärungsbedürftig.
Genau. Das Schlimmste ist, wenn dann sogenannte Musikpädagogen stehen und sagen, hört mal, das ist ganz cool. Das ist schon irgendwie der falsche Weg.
Ihr seht das ja jetzt gerade nicht, aber Beat lacht sich eins. Beat, sag ruhig, was denkst du?
Ja, also wobei ich schon auch glaube, dass mit mehr Wissen der Genuss auch steigen kann.
Ja, gebe ich dir recht.
Und mit mehr Hörerfahrung natürlich auch. Und ich glaube, es ist eine Kunst, dieses Heranführen. Trotzdem, ich halte schon auch viel davon. Und mein Kernsatz ist immer die Frage, was hat denn das eigentlich mit mir zu tun? Und wenn man das von der Seite angeht und aus dieser Perspektive beleuchtet, dann geht es auch nicht um die Modulation in Takt 37, sondern dann geht es darum, welche Wirkung entfaltet das oder was ist das Besondere an dieser Stelle? Warum passiert das gerade mit mir bei dieser Klangfarbe? Und das zu teilen und das anfangen zu diskutieren und über Wahrnehmung und Empfindung zu reflektieren, ist, glaube ich, tatsächlich auch etwas, wo man sehr viel lernen kann und was auch gut tut, sich darüber auszutauschen und zu merken, die meisten haben ja das größte Vorurteil gegenüber klassischer Musik kommt ja, glaube ich, auch aus dem Dunstkreis, wo wir es gerade davon haben, dass man nämlich sagt, naja, weiß ich, verstehe das auch. Und ich dann immer sage, ich beschäftige mich jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte mit Musik, aber das mit dem Verstehen, das macht mir schon auch immer noch Mühe. Das ist gar nicht so einfach. Und also, wo man so das eben aufbaut, du musst wissen, damit du überhaupt adäquat hören kannst. Und ich glaube, es geht aber viel mehr darum, sich über Wahrnehmung auszutauschen und der eigenen Wahrnehmung auch zu vertrauen. Meine Erfahrung ist, dass das eigentlich alle hören und alle haben eine Empfindung. Man kann sich dem ja gar nicht entziehen. Und manchmal tut es gut, das sich versuchen zu verbalisieren oder sich darüber auszutauschen, weil man dann noch mehr hört oder noch mehr erfährt über sich selber und über die Musik. Und letztlich geht es ja auch immer um einen Selbsterkenntnisprozess.
Ja. Wahrnehmung und den Selbsterkenntnisprozess bei Musik hören, das finde ich ja ganz spannend, was du da sagst. Ich hatte kürzlich ein Podcastgespräch mit Professor Dr. Med-Paul Plehner, ist Folge 51 geworden. Paul Plehner ist Kinder- und Jugendpsychiater an der Medizinischen Uni in Wien und da ging es im Gespräch auch darum, welche Wirkung hat denn Musik auf uns ganz persönlich und was kann Musik auch mit unserer Stimmung machen? Und das geht ja dann so ein bisschen in die Richtung dessen, was ihr damals während der Corona-Zeit mit eurer, wie hieß das noch, Hausapotheke oder so, gemacht habt?
Philharmazie.
Philharmazie.
Genau.
Ja, klasse, echt super. Gibt's die denn noch?
Ja, die gibt's immer noch, genau. Das kann man sich also immer noch downloaden, ins Apotheken schränken und dann, wenn man die entsprechenden Nöte hat, auf Play drücken und dir da es hilft.
Ich werde das mal in den Shownotes verlinken. Philharmazie. Aber wie sieht das denn eigentlich mit der Nachhaltigkeit aus? Sind solche Großprojekte denn wirklich so nachhaltig, wie wir uns das immer versprechen? Christian, wie sieht das aus bei euch in Stuttgart? Habt ihr denn wirklich Zulauf von Schülerinnen und Schülern, die dann auch nach solchen Projekten als Publikum in eure Konzerte kommen?
Also natürlich sind solche Großprojekte oder solche Leuchttürme in der Saison oder im Jahreslauf einerseits positiv, andererseits auch kritisch zu sehen. Also wenn man das nicht auch im normalen Alltag weiterführen würde, diese Kontakte, dann wäre das sicherlich wie so ein Strohfeuer, das dann erlischt und von dem nichts bleibt. Aber ich denke, dass die Kombination aus solchen Großveranstaltungen und der kontinuierlichen Arbeit gut ist. Wir sind hier in Stuttgart erfreulich oder wir haben hier ein erfreulich gemischtes Publikum. Wir machen natürlich einen ganz großen Schwerpunkt mit Kinder- und Jugendkonzerten. Das ist aber nicht jetzt speziell mit der Musikschule, sondern da werden vor allem die allgemeinbildenden Schulen und die Kindergärten angesprochen. Natürlich Familien auch. Also das ist ein großer Schwerpunkt. Aber viele Musik, Schüler kommen auch bei uns und in die Proben. Also da haben wir auch so eine Partnerschaft. Und wir haben auch ein neues Format sozusagen, in dem wir gesagt haben, wir mieten den Konzertsaal, unsere Liederhalle, an einem Konzerttag. Und am Nachmittag ist der Konzertsaal aber leer. Vormittags haben wir Generalprobe, abends haben wir Konzert. Und jetzt passiert es im nächsten Jahr zum ersten Mal, also in dieser Saison noch, aber zum ersten Mal, dass am Nachmittag die Musikschüler dort in unserem Saal, den wir für teures Geld sozusagen gemietet haben, ein Nachmittagskonzert mit ihr für ihre Eltern, für ihr Publikum haben können. Und wir laden sie dann am Abend ein, gemeinsam mit ihrem Publikum auch unser Konzert zu besuchen. Also, dass wir die beiden Gruppen sozusagen zusammenbringen. Also der Kontakt, glaube ich, ist wichtig auch im Alltag. Aber ich halte schon viel von solchen Festivalveranstaltungen, weil sie doch eine Sichtbarkeit schaffen, auch dann mal in der Presse gewürdigt werden. Das finde ich schon gut. Ansonsten muss ich sagen, diese klugen Gedanken, was macht eigentlich, warum hören wir eigentlich Musik, was macht das mit uns, die sind natürlich ganz, ganz wichtig. Die beziehen sich aber nicht nur auf Musikschüler, sondern die beziehen sich eigentlich auf das Publikum allgemein. Also wenn wir selber uns mal versuchen, Rechenschaft abzulegen, warum wir eigentlich ins Konzert gehen, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Oder welchen Stellenwert hat klassische Musik eigentlich für unsere Gesellschaft? Ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und auch die inhaltliche Füllung eines solchen klugen Satzes, wie ihn Beat eben gesagt hat, dass es uns als Persönlichkeiten gestaltet, das kann man schon so aussprechen, aber das mit Inhalt zu füllen und zu sagen, wie gestaltet es mich eigentlich oder was finde ich in meiner persönlichen Wahrnehmung, in meiner persönlichen Entwicklung eigentlich an diesen Konzerten, an dieser Musik, das ist gar nicht so leicht. Und da ist jeder am Ende ja auch auf sich selbst wieder zurückgeworfen. Worin nach meinem Dafürhalten schon ein Teil dieser Entwicklung besteht, dass man mit sich selbst ein Erlebnis, ein ästhetisches Erlebnis ausmacht, zum Beispiel ein musikalisches. Und also das, denke ich, ist etwas, was man gar nicht früh genug thematisieren kann und wofür man sich die Offenheit und die Berührbarkeit erhalten sollte, weit über das jugendliche Alter hinaus. Dieses Gespräch könnte man mit jedem Publikum führen, in jeder Altersklasse, auch mit Leuten, die schon seit 20 Jahren ein Abo haben, könnte man da fragen, warum geht ihr da eigentlich hin? Das wird dann ganz spannend, das Gespräch.
Ja, absolut. Und das wäre ja auch mal ein spannendes Format, so eine Konzertnachbereitung mit Erwachsenen oder auch mit Seniorinnen und Senioren zu machen. Warum gehst du eigentlich ins Konzert? Ja, aber nun haben wir an unseren Musikschulen ja in allererster Linie nun mal Kinder und Jugendliche und da ist es für mich selbst immer wieder echt eine Herausforderung, sie neben dem Instrumentalunterricht auch noch dafür zu begeistern, in Konzerte zu gehen. Das kann ich sicher je nach Anzahl Kids in meiner Klasse zum Teil noch selbst leisten, aber ich finde es da immer echt hilfreich, wenn manche Formate, Konzertbesuche, Ausflüge von der Musikschule selbst organisiert werden und ich das aus meinem Unterricht auslagern kann. Einfach sagen kann, hey, schau mal, unsere Musikschule, die geht hier und da ans Konzert. Hier ist der Flyer, das wird super, melde dich an, geh mit. Aber Seniorinnen und Senioren im Unterricht, das wäre auch mal ein cooles Thema für ein Podcast-Gespräch. Ich wette, die Redaktion schreibt das in diesem Moment auf unsere To-Do-Liste. Ja, die Seniorinnen und Senioren, die haben ja oft richtig viel Zeit, die sie für ihr Instrument nutzen können, für Konzertbesuche und zum Üben. Ja, ganz im Gegensatz oft zu Kindern und Jugendlichen. Und das wird ja bei den Kids auch immer heftiger. Denn mit Nachmittagsschule und Hausaufgaben, Nachmittagsbetreuung, da ist ja kaum ein junger Mensch vor 16, 17 Uhr fertig mit seinem Pensum. Und ich muss gestehen, ich verstehe es auch, wenn man sich dann nicht sofort ans Klavier, an die Trompete oder ans Cello oder was auch immer setzen mag. Das ist ja dann doch eine der ganz großen Herausforderungen für uns an den Musikschulen, dass wir natürlich einerseits Kinder und Jugendliche da haben, die unheimlich Lust haben aufs Musizieren, aber dann noch so viele andere Dinge verpflichtend machen müssen oder auch wollen, hallo digitale Welt, dass sie spüren, ich will für mich das Musizieren jetzt nicht mehr als Hochleistung machen, sondern rein zur persönlichen Entspannung. Und da so eine gute Balance zu finden, junge Menschen dann auch mal anzuspornen, doch mal beim Musizieren zu versuchen, an die eigenen Grenzen zu gehen, über sich selbst hinauszuwachsen und sich wirklich vertieft mit der Musik zu beschäftigen, auch mal Konzerte zu besuchen, tolle Künstlerinnen und Künstler zu erleben und das Musizieren eben nicht immer nur als Momente der Entspannung zu nehmen, das finde ich, das ist eine echte Kunst.
Also ich finde dieses Thema Üben, was du eben angesprochen hast, das ist schon so eine Sache. Also wir haben ja bei den klassischen Musikinstrumenten, nehmen wir mal die Geige, die Situation, dass das erstmal eine relativ lange Zeit unbefriedigend ist für alle Seiten. Und die Befriedigung, dann mal eine ordentliche Melodie zu spielen oder vielleicht in einem Ensemble mitspielen zu können, die kommt relativ spät. Und da muss man also ein gewisses Durchhaltevermögen, eine gewisse Resilienz haben, das auszuhalten, das müssen die Eltern auch.
Oh, ja.
Aber oftmals ist es so, dass ohne einen gewissen Nachdruck der Eltern das Üben nicht stattfindet. Ich glaube aber auch, dass da wiederum solche Perspektiven, wie wir es vorhin genannt haben, helfen, wenn man mal in einem Konzert war. Also da muss man sich irgendwie natürlich auch manchmal die Möglichkeit geben, das Instrument immer wieder in Vollendung sozusagen zu hören. Und die Eltern, die da hinterher sind, die brauchen auch die Unterstützung und die haben bestimmt, tun gut daran, gelegentlich ins Konzert zu gehen oder diese Formate, diese Verbindungsformate zu nutzen, glaube ich. Ich glaube, es ist hilfreich, tatsächlich das zu nutzen.
Hast vollkommen recht. Und es ist ja auch schön, wenn die Eltern so ein bisschen in das Hobby ihrer Kinder eingebunden sind, abseits von Taxi-Mama und Taxi-Papa zu den Unterrichtsstunden und der Erinnerung ans Üben. Also Eltern auf die Idee zu bringen, mit ihren Kindern in Familienkonzerte zu gehen, gute Sache, entlastet mich auch im Unterricht, das zu organisieren. Und am schönsten finde ich sowieso Konzerte, wo sich Eltern und Kinder gleichermaßen willkommen fühlen. Aber nochmal zurück zur Verbindung zur Musikschule. Beat, wie sehen das denn die Orchestermusikerinnen und Musiker bei euch in der Staatsphilharmonie in Ludwigshafen? Leben die nur für die Abo-Konzerte und die Kammermusik oder mögen die auch Projekte im Education-Bereich?
Ach, ich glaube, das hat sich wirklich komplett geöffnet und geweitet. Ich glaube, es ist fast allen, wenn nicht wirklich allen klar, dass man ohne den Bereich, ich nenne das jetzt mal der kulturellen Bildung, und das meint ganz, ganz groß, also jetzt auch generationenübergreifend, oder anders gesagt, dass es ohne die Brückenbildung, ohne Zugänge immer wieder zu bauen, dass es ohne das einfach nicht mehr geht und auch keine Zukunft hat. Deshalb glaube ich, ist das Bewusstsein auch für die Verantwortung dafür schon sehr, sehr präsent. Und ich glaube, wir verstehen immer besser, dass dieser Beruf ein facettenreicher ist. Und eine Facette ist das Abo-Konzert, Brahms und Beethoven oder was auch immer auf höchstem Niveau. Aber darüber hinaus gibt es auch nochmal ganz andere Aspekte, die man mit dem Instrument oder mit Musik auch gestalten kann und auch gestalten muss für die Gesellschaft. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass das ein breites Berufsfeld ist und dass sich Exzellenz nicht nur auf das Instrumentalspiel beschränkt. Das ist, glaube ich, wirklich ein Veränderungsprozess, der im vollen Gange oder schon sehr weit fortgeschritten ist.
Ja, ist mein Eindruck, dass es da so eine große Bubble gibt, der großen Sinfoniekonzerte, der Opernpremieren und Neuanschuldierungen. Aber dass diese Bereiche, die außen herum sind, mit Kammermusik, mit Education-Projekten, mit Patenschaften, die werden immer größer und auch wichtiger.
Ich glaube, es gehört aber auch zu unseren Aufgaben, dieses breite Spektrum bewusst zu haben. Ich erinnere mich, als das aufkam, das ist dann schon einige Jahrzehnte her, mit diesen Schwerpunkten der Education bei den Orchestern, das hat ja dann auch Eingang gefunden in das Berufsbild, Eingang gefunden in die tarifvertraglichen Möglichkeiten und so weiter. Aber als das anfing, war bei manchen Orchestermusikern die Sorge, dass sozusagen dieses Zentrale, nämlich das klassische Sinfoniekonzert, irgendwie verwässert wird. Und das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe von uns Intendanten, diesen Schwerpunkt, also das Zentrum unseres Tuns, das ist das klassische Sinfoniekonzert. Aber die Ränder sind eigentlich die wabern immer weiter aus. Also es gibt immer mehr Andockmöglichkeiten, immer mehr verschiedene Formate. Und wir müssen dieses Zentrum stark und stabil halten. Und dann gewinnen wir als Standbein und dann haben wir alle mehr Spaß am Spielbein, an diesen Rändern damit umzugehen. Und das hat sich, da ist, glaube ich, mittlerweile ein guter Ausgleich entstanden.
Ja, so diese Veränderung des Berufsbilds, die finde ich auch sehr sichtbar und die dazugehörigen Skills sind ja in der Ausbildung, im Studium ja jetzt auch viel stärker ein Thema. Das ist auch wirklich gut so. Bevor ich meine feste Orchesterstelle gekündigt habe, war ich natürlich noch viel näher dran am, ja, in Anführungszeichen Kantinenfunk. Und da gibt's ja dieses herausragende Projekt, wie zum Beispiel von den Hofer Symphonikern mit ihrer orchestereigenen Musikschule, wo man dann im Orchester eingestellt wird und dann auch wirklich unterrichten muss oder ja, darf, wäre es ja für mich dann eher. Und da haben doch viele meiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus dem Orchester gesagt, ja, ich will überhaupt nicht unterrichten und genau deshalb bin ich ja ins Orchester gegangen. Und dann bestand da auch immer so eine unterschwellige Angst bei vielen, zum Beispiel durch Education und Kooperationsprojekte plötzlich noch viel stärker unterrichten zu müssen. Und ja, ich glaube auch hier die Angst zu nehmen und zu sagen, hey, wir in den Orchestern, wir sind nicht die Konkurrenzmusikschule oder wir sind die Ersatzmusikschule oder irgendwas, sondern wir sind Partner einer Musikschule und wir entwickeln gemeinsam etwas. Wir arbeiten Hand in Hand zusammen und jeder von uns hat seine Stärken und die sehen wir auch bei gemeinsamen Projekten. Und genau diese individuellen Stärken von jedem, die wollen wir auch einbringen bei unseren gemeinsamen Projekten.
Also Stichwort Hof ist sehr spannend, finde ich, weil die schon seit vielen Jahrzehnten ja diese zusammen, also die Institutionen, Orchester und Musikschule zusammengelegt oder zusammen gedacht haben. Ähnliches gibt es in Konstanz aktuell und es gibt es an anderen Stellen auch. Ich finde das schon auch spannend, weil natürlich da Synergien sind in dem Bereich Verwaltung und auch vielleicht der öffentlichen Sichtbarkeit. Aber natürlich, das hast du ganz richtig angesprochen, gibt es eben hervorragende Musiker, die vielleicht jetzt nicht so begeisterte oder so begnadete Pädagogen sind. Und umgekehrt gibt es das auch. Das wäre gut, wenn eine solche Institution für beide noch zugänglich ist. Aber das ist, glaube ich, auch in diesen Modellen der Fall.
Ja, und in Sachen Konstanz sitzen hier ja die beiden Spezialisten mit euch beiden als ehemaligen Intendanten der Südwestdeutschen Philharmonie. Beat, wie siehst du das mit orchestereigenen Musikschulen oder auch mit Orchestermusikern, die bedingt durch Kooperationsprojekte unterrichten müssen?
Ja, ich glaube auch, dass das also nicht nur wichtig ist, aber ich glaube auch dann, dass das natürlich auch Schwerpunkte sind, die nicht unbedingt immer in einer Person vereint werden können, idealerweise. Also ich glaube, nicht jeder begnadete Musiker, jede begnadete Musikerin ist auch ein guter Pädagoge für gewisse Altersschichten oder am Instrument. Aber meine Erfahrung ist die, dass man in so einem großen Kollektiv eben auch eine ganze Bandbreite hat. Und wenn es gelingt, ganz gut herauszufinden, wo die einzelnen Stärken liegen, glaube ich, kann es eben auch gelingen, dass doch auch alle auf ihre Art und Weise zu wichtigen MultiplikatorInnen oder wichtigen KommunikatorInnen werden für Musik und für das Ensemble und so Beziehungsarbeit in Gesellschaft leisten können, auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, das Unterrichten ist eine Sache, aber es gibt da darüber hinaus auch noch ganz andere Möglichkeiten, wie man mit Gesellschaft in Kontakt treten kann. Und das Starke unserer Institution ist ja, dass wir so viele Menschen haben und dass die alle Beziehungsarbeit leisten können und so alle zu aktiven BotschafterInnen werden können für Musik und letztlich auch für ein Orchester. Und das kann halt auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise passieren. Und ich glaube, auch da brauchen wir wieder die Vielfältigkeit.
Und da wäre es dann natürlich auch cool, wenn man sich nicht nur auf Leitungsebene beider Institutionen, sondern auch untereinander, also Musikschullehrkräfte auf der einen Seite und die Menschen aus den Profiorchestern auf der anderen, ganz aktiv untereinander vernetzt und dann vielleicht sagt, ja, wir haben jetzt zum Beispiel an unserer Musikschule, weiß ich, 3, 4, 5 Lehrkräfte für Geige und die setzen wir jetzt mal an einen Tisch mit der Stimmgruppe erste oder zweite Geige aus dem Sinfonieorchester. Und gemeinsam schauen wir dann mal, was könnten wir zusammen Gutes auf die Beine stellen? Jeder mit seinen Talenten und mit seinen Fähigkeiten, damit die Schülerinnen und Schüler noch besser gefördert werden können, damit sie die große, weite Welt der Sinfonieorchester wirklich auch hautnah miterleben können und ja, damit auch ihre Motivation zum, ja, in diesem Fall dann halt Geige spielen, noch mehr gestärkt werden kann.
Ja, und man kann auch neue Möglichkeiten beispielsweise durch das Thema Digitalisierung da einbeziehen. Dazu will ich ein Beispiel machen. Ich habe vorhin gesagt, dass die ersten Jahre des Geigespiels beschwerlich sind für alle Seiten. Was interessant ist, dass durch die Möglichkeiten, die uns heute im Internet zur Verfügung stehen oder die allen Menschen und auch den jungen Leuten zur Verfügung stehen, im Bereich Musikdesign, Computermusik, viele Fähigkeiten der Tonerzeugung ja gar nicht mehr brauchen. Das heißt, es wird sozusagen dieser mühselige Punkt oder dieser mühselige erste Schritt des Instrumentalunterrichts, der wird übersprungen und es geht sofort in die Kreativität. Das ist natürlich oftmals auch vielleicht blöd oder peinlich, weil einem Grundlagen fehlen. Aber es ermöglicht doch jungen Menschen sehr schnell sozusagen Kompositionen zu erstellen mit irgendwelchen elektronischen Tools. Und das ist total spannend in meinen Augen, weil viele junge Leute ja Musik auch wahrnehmen oder überhaupt ihre Umwelt wahrnehmen über diese mediale Vermittlung. Und wenn es uns nun gelingt, nicht nur die unterschiedlichen Perspektiven von Musikschullehrern und Instrumentalsolisten im Orchester oder so zu verknüpfen, sondern dann auch noch die Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, im Bereich, ich bleibe mal bei diesem Begriff Musikdesign anzuwenden, dann wird's richtig spannend. Also mir schwebt zum Beispiel ein Konzert vor, in dem wir nicht sagen, bitte schalten Sie Ihr Handy aus, sondern in dem wir sagen, bitte schalten Sie Ihr Handy ein, nehmen Sie was auf von uns, oder nehmt was auf von uns, bearbeitet es und reicht eure Kompositionen oder eure Videos oder was ihr dazu macht, reicht die ein. Wir machen einen Wettbewerb darüber. Das erarbeiten wir beispielsweise gerade mit der Musikschule, eine solche Kooperation. Also dass Orchestermusik als Rohmaterial gesehen wird, mit dem dann wiederum junge Leute kreativ umgehen, mit den Möglichkeiten, die sie in ihren Handys ständig bei sich tragen.
Oha, das klingt ja spannend, was ihr da vorhabt, Christian. Und das schreit ja geradezu danach, mal als Digitalprojekt im Podcast vorgestellt zu werden. Ich habe Beat vorhin gerade schon im Vorgespräch erzählt, als du noch nicht da warst. Ich war gestern in Bremen bei der Deutschen Kammerphilharmonie. Die haben da so ein Projekt mit dem Music Swap Lab, wird, glaube ich, ganz kräftig von DM gesponsert, unterstützt, wie auch immer. Tue ich mit meinem Zahnpasta-Kauf bei DM echt noch Gutes für die Kultur. Wer hätte das gedacht? Ja, und die Deutsche Kammerphilharmonie spielt dann so kürzere Werke ein, Video und Audio, glaube ich auch. Und dann werden MusikpädagogInnen dazugeholt und nehmen Tutorials auf, wie man als Schülerinnen und Schüler die speziell für diesen Zweck geschriebenen Easy- und Advanced-Stimmen üben könnte. Ja, und dann kommt die ganze Sache ins Internet und jeder, der möchte, also weißt, Musikschülerinnen und Schüler oder auch erwachsene Amateurmusiker, die dürfen dann von sich selbst ein Video machen, wo sie diese Stimmen dann einspielen. Das Video wird dann ans Music Swap Lab gesendet und die setzen das dann zu einem ganz großen Kunstwerk zusammen, wo dann wirklich auch die Profis gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zu sehen sind. Und cool finde ich ja auch noch an diesem Projekt, dass es echt schön niederschwellig ist und dass auch Menschen, die kein Instrument spielen, mitmachen können. Da gibt's dann auch so Stimmen für Body Percussion, die man mittels Videotutorial erarbeiten kann, oder auch Kitchen Drums, also das Küchenschlagzeug. Das sollte ja auch bei jedem funktionieren. Ja, soweit ich weiß, haben die auch schon mehr als 10 Runden Music Swap Lab gemacht. Ich habe da auf der Fahrt nach Bremen einige Videos angesehen, die auf YouTube zu finden waren. Und ich muss echt sagen, das sind wirklich sehr, sehr coole kleine Kunstwerke. Und da werde ich dann jetzt auch garantiert mal mit meinen Schülerinnen und Schülern mitmachen.
Ja, wir haben da auch so ein ähnliches Projekt am Start. Das läuft unter dem Begriff Sound Hunter. Und das ist eine ortsbasierte App. Also das heißt, es geht darum, nicht nur Musik, sondern grundsätzlichen Bewusstsein für, wie klingt meine Umwelt, zu fördern. Und man kann also dann eben ortsbasiert Klänge oder Musikfetzen aufnehmen und die hinterlegen. Also es entsteht eine große Bibliothek und die kann man auch weiter bearbeiten. Also man kann auch auf andere Geräusche oder andere Musik referieren und seine eigene Musik quasi weiterbilden, inspiriert von irgendwas, oder man kann was dagegen setzen. Ist es eine große Klangdatenbank, die sich irgendwann über den ganzen Globus erstreckt.
Wie heißt das? Sound Hunter?
Sound Hunter heißt die App, genau.
Sound Hunter, okay. Und diese App finde ich ganz normal im App Store, im Google Play Store?
Ja, müsste man, glaube ich, finden, ja.
Super, dann werde ich das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, sobald ich es gefunden habe. Und apropos nicht gefunden, habe ich neulich gesucht und nicht gefunden, eure schöne Seite jungeklassik.de. Gibt es die eigentlich noch?
Ja, die kann man sehr gut finden. Die wird auch täglich über 5000 Mal gefunden.
Oh, Frau Tiedemann, da kommt's raus.
Ja, das ist tatsächlich eine Seite, die sehr viel Traffic hat. Und wir haben ja auch so quasi unsere Digitalstrategie so in zwei Bereiche dividiert. Das eine ist die Vermittlungsebene und das andere ist so dieses eher Experimentelle, also wo es darum geht, sich zu überlegen, was ist ein digitales Musikerlebnis jenseits vom möglichst hochauflösend abgebildeten Live-Erlebnis. Was könnte das alles sein? Und eben einer dieser Schwerpunkte ist aber die Vermittlungsarbeit. Und da ist die junge Klassik ein wichtiges Angebot, das vor allem auch im schulischen Kontext stark genutzt wird, weil es nicht so viele gut kuratierte Beispiele gibt für musikalisches Wissen, sage ich jetzt mal.
Jungeklassik.de, das ist echt super und ich habe das auch schon so manches Mal weiterempfohlen. Auch in meinem Üben und Musizieren Spezial Digital Jetzt ist das drin als Tipp unter anderem. Also allein diese virtuelle Tour durchs Orchester und den Konzertsaal, das ist einfach echt genial, was ihr da geschaffen habt. Und dann gibt es ein super aufbereitetes Themenlexikon, wo ich schon manchen Schülerinnen und Schülern den Tipp gegeben habe, sich dort die Infos für ihre Referate zu holen. Und da gibt's Spiele, so Instrumentenpuzzles, ein Spiel zum Selbstdirigieren, Klänge raten, Rätsel. Und auch in Sachen Musiktheorie ist die Seite ganz toll ausgebaut. Und wenn ich mal zu einem bestimmten Thema rund ums Orchesterspiel einen digitalen Inhalt suche, den ich meinen Schülerinnen und Schülern als kleines Extra mit nach Hause geben könnte, dann werde ich auf jungeklassik.de garantiert was Passendes finden. Aber jetzt mal zu den Erwartungen von euch aus den Profiorchestern an die Musikschulen und unsere Lehrkräfte. Wie sieht es denn bei euch aus? Findet ihr es wichtig, dass wir Musikschullehrkräfte von selbst auf euch zukommen? Wünscht ihr euch, dass wir euch das Publikum von morgen liefern? Wünscht ihr euch zukünftige Musikerinnen und Musiker für euer Orchester? Oder am besten alles zusammen in dieser Reihenfolge?
Nichts Geringeres als das, würde ich sagen.
Ja, jetzt lacht ihr, Treffer, ich wusste es doch.
Naja, das ist wieder das breite Spektrum. Also sowohl, was die Orchestermusiker erwarten, das sind ja große Gruppen, 80, 90 Musiker, da gibt es natürlich alle möglichen Haltungen und umgekehrt von der Musikschule genauso. Ich denke, dass die Musikschule ja auch dieses breite Spektrum wiederum abbildet. Einerseits werden da die Profis von morgen sozusagen, kriegen da ihre erste musikalische Grund- und Ausbildung. Aber auch eben auch das Publikum von morgen. Und ich glaube, beides ist gleich wichtig. Die Profis von morgen sind an vielen Musikschulen vielleicht gar nicht mehr zu finden, weil die Entscheidung darüber schon in frühen Jahren, ob man das beruflich macht, in frühen Jahren getroffen wird. Und dann sind das Jungstudenten vielleicht an Hochschulen. Aber an vielen Musikschulen gibt es die eben doch noch, die richtig guten Leute, die dann bei Jung Musiziert Preise abräumen und in diese Richtung gehen. Aber ganz genauso wichtig halte ich doch die musikalische Breitenwirkung einer Musikschule, dass die Menschen nicht alle beruflich Musik machen, die da durchgehen, sondern dass die in Amateurorchestern spielen, dass sie Publikum sind, dass sie ihren Kindern klassische Musik wieder weiterreichen. Also das sind doch ganz wichtige gesellschaftliche Aspekte, die in den verschiedensten Gruppierungen dann wichtig werden.
Absolut, aber dann darf ich mal ganz provokant so ein Gedankenspiel machen. Wäre es dann nicht eigentlich clever, wenn man jetzt beispielsweise ein städtisches Orchester hat, wenn man dann eine Webseite hätte für alle diese kulturellen Angebote, sei es jetzt professionelles Sinfonieorchester und Musikschule und was sonst noch alles dazugehört, an kulturellen Angeboten, damit es wirklich auch einen Ort gibt, wo man alles sehen kann?
Ja, das habe ich ja vorhin gemeint mit den Synergien, wenn man die Institutionen Musikschule und Orchester zusammendenkt oder zusammenlegt. Das hat dann Vorteile. Da kann man sagen, man findet alles auf einer Seite. Andererseits ist die Frage, muss man das eigentlich? Muss das alles, also was bringt es für einen Mehrwert, wenn das zusammen ist? Also ich würde jetzt sagen, Stuttgart und Digitalisierung, das geht auch nicht so eng zusammen. Deswegen kann ich da jetzt keine Best-Practice-Beispiele sagen. Wir sind da relativ weit hinterher, was das angeht. Da gibt es sicherlich wunderbare Möglichkeiten durch die Chancen des Internets, aber wir sind da noch relativ schlecht aufgestellt, würde ich sagen. Macht aber nichts, man kann das so und so sehen, man kann das und sollte das nutzen. Ob es immer in einer Plattform sein muss, weiß ich, würde ich gar nicht wirklich beantworten wollen, denn mit jedem Browser findet man ja alles. Also es muss ja gar nicht mehr so gebündelt sein. Du hast ja alles, was du immer suchst, sofort gefunden. Wichtig ist nur, dass man voneinander weiß und dass man vielleicht die Kräfte, die dahinter stehen, auch bündelt. Dass man sich nicht verkämpft an Stellen, wo der andere auch schon gekämpft hat. Das muss ja dann nicht sein, sondern kann man Kräfte bündeln.
Weißt du, wie ich drauf gekommen bin? Weil ich dachte, wenn du mehr mit einer Stimme sprichst und mehr so wahrgenommen wirst, dann nehmen sich die Menschen, die in diesem Kultur- und Musiksektor arbeiten in einer Stadt, auch viel mehr als Einheit wahr und kommen auch viel schneller aufeinander zu.
Ja, aber sie sind dann auch mehr noch wiederum eine Bubble für sich vielleicht. Also ja,
gutes Argument.
Das ist auch in Ordnung, dass die Musikschule ein anderes Publikum und auch eine andere Welt irgendwie darstellt als die Philharmoniker. Wie gesagt, es hat Vorteile, das zusammenzudenken, aber es ist auch ganz schön, wenn das irgendwie getrennt ist. Man könnte ja sich auch das räumlich vorstellen. Es gibt ein großes Haus der Musik mit einem Konzertsaal, mit einem Orchester, wo Proben sind tagsüber und wo eine Musikschule ist. Finde ich eine ganz reizvolle Vorstellung. Aber es ist ja auch schön, wenn es irgendwie in den verschiedenen Stadtteilen verschiedenste Institutionen gibt. Also ich würde mich schwer entscheiden können für das eine oder andere Modell.
Beat, wie sieht's bei dir aus?
Ja, mir fällt das auch nicht leicht. Vor allem auch der Gedanke, es gibt ja auch noch andere Kunstformen außer Musik, die genauso wertvoll sind für unsere Gesellschaft. Und wo die Grenze ziehen, wo nicht, was vernetzen, was nicht. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Kooperation die Form der Zukunft ist und auf die wir alle angewiesen sind. Und es gar nicht so einfach ist, für Institutionen überhaupt kooperationsfähig zu sein. Also diese Anschlussfähigkeit in verschiedene Richtungen ist ja teilweise auch eine Herausforderung. Das bedingt nicht nur eine Haltung, sondern auch eine Struktur hintendran, die das überhaupt möglich macht. Und ich glaube, dass wir vor allem daran arbeiten müssen, also innerbetrieblich uns so zu öffnen und das als Haltung eben auch zu praktizieren, dass Kooperationen überhaupt stattfinden können. Und natürlich ist eine gemeinsame Plattform so ein äußeres Zeichen dafür, aber ich glaube, letztlich muss es innen passieren. Ich bin wieder auf der Beziehungsebene. Beziehungen passieren zwischen Menschen. Und ich glaube, diese Pflege ist enorm wichtig.
Beziehungen passieren zwischen Menschen, so schön gesagt, einfach auf den Punkt. Aber von wem geht denn dann dieser Wille zur Kooperation aus? Kommen da die Musikschulen auf die Profiorchester zu oder umgekehrt?
Im Idealfall trifft man sich in der Mitte. Nein, ich glaube, dieses Bedürfnis oder diese Haltung kann nicht nur auf einer Seite sein, sondern das muss von beiden Seiten kommen. Man kann das nicht an eine Stelle oder in eine Richtung delegieren. Das darf keine Einwegstraße sein, sondern das muss ein ständiges Hin und Her, ein ständiges Miteinander sein. Also ich bin da echt Freund von gegenseitigem Austausch. Also ich glaube, die Haltung, was zu sagen, ja, ihr müsst halt kommen und dann tun wir dann schon, dann funktioniert schon mal nicht. Es braucht ein gegenseitiges Interesse und das meine ich mit in der Mitte treffen. Und mal hat der ein Anliegen oder hat die eine Idee und mal die andere Perspektive ich versuchte hier zum Beispiel zu garantieren, dass man halt sich wirklich regelmäßig in Austauschplattformen trifft, wo man sich gezwungenermaßen quasi per Kalender, also selber auferlegt, zusammensetzt und gemeinsam über Dinge, die man gemacht hat, reflektiert, aber auch nochmal über Bedürfnisse und Lücken vor allem auch. Und das so ein kontinuierlicher Dialog, finde ich zum Beispiel etwas sehr, sehr Hilfreiches. Und dann relativiert sich diese Frage auch, wer ist jetzt Push und wer ist Pull, sondern es ist ein Miteinander. Das glaube ich, das wäre das Wichtige. Das braucht aber tatsächlich eine Offenheit und ein ehrliches Interesse auf beiden Seiten. Und das hat auch wieder mit Menschen zu tun.
Aber das Interesse der Profiorchester sollte doch da sein, denn das Publikum von morgen, das strömt ja in großen Zahlen wöchentlich in unsere Musikschulen. Müsste also nur abgeholt werden.
Ja, das stimmt. Also das Interesse ist ganz bestimmt da. Wir müssen in der Kulturbranche, sage ich mal allgemein, aufpassen, dass wir ständig mehr machen. Denn diese Dinge erfordern ja Ressourcen. Zeitressourcen, gedankliche Ressourcen, personelle Ressourcen. Jetzt haben wir nur den Aspekt Zusammenarbeit mit den Musikschulen, aber wir haben ja noch viele andere Teilpublika oder Teilgruppen der Gesellschaft, auf die wir zugehen. Früher, also in einer goldenen früheren Zeit, wenn man sich das mal so vorstellen will, da hat man einfach Konzerte veranstaltet, draußen ein Plakat hingehängt und dann war das voll. Und das ist natürlich das Einfachste von der Welt, ein Sinfoniekonzert zu gestalten mit einer Ouvertüre im Solokonzert und einer großen Sinfonie. Das ist eine Sache von 2 Minuten und das ist ein tolles Konzert. Schon ein gemischtes Programm ist viel schwieriger, das Programm erstmal zu erstellen und dann noch mit Zielgruppen gemeinsam etwas zu arbeiten. Also mit anderen Worten, die Aufgaben, denen wir uns gerne stellen, die sind unglaublich gewachsen und die machen auch ganz viel Spaß und die zeigen sozusagen die neue Berührbarkeit von solchen Institutionen wie Orchestern, aber das geht in Museen, Kunstgalerien und so weiter genauso. Aber sie erfordern auch erhebliche Ressourcen. Oftmals sind diese Ressourcen, werden die nicht zur Verfügung gestellt, sondern wir kämpfen manchmal um unsere Institutionen und bürden uns selber Aufgaben auf, für die wir uns extrem strecken müssen, sie zu leisten. Und das ist auch ein Punkt, den ich hier gern mal ansprechen möchte. Das geht in Musikschulen natürlich genauso. Es ist gar kein Problem, einen Musiklehrer einzustellen, der dann unterrichtet. Und das ist wunderbar. Nach 45 Minuten freut sich der Schüler, dass er was gelernt hat und dass die Stunde aus ist und der Lehrer ebenso. Aber was dann eben alles zusätzlich kommt, was wir heutzutage brauchen, um auf uns aufmerksam zu machen, um unsere Zuschüsse zu rechtfertigen, um in der Gesellschaft unsere Relevanz immer erneut unter Beweis zu stellen. Das sind erhebliche Herausforderungen. Und ich würde mir wünschen, dass darüber auch gelegentlich gesprochen wird, beziehungsweise dass sich das dann auch wiederum in personellen und finanziellen Ausstattungen der Institutionen abbildet.
Absolut. Ich meine, man muss ja mal ganz ehrlich sagen, wir Musikschulen profitieren natürlich wahnsinnig davon. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle gerne hören, aber dass es vielerorts einfach kaum Schulmusikunterricht gibt. Klar, möchtest du als Eltern für dein Kind Musikunterricht, also meldest du es dann an der Musikschule an. Das habe ich ja nicht anders gemacht mit meinen Kindern. Aber ja, dass wir diese Kinder und Jugendlichen dann auch ins Konzert kriegen, das ist manchmal für uns Musiklehrerinnen und Lehrer ganz schön schwierig. Weil das bedeutet dann auch für uns, das ist das, was du erzählt hast, Christian. Das ist für uns echt ein Riesenakt. Was ich mit meinen Schülerinnen und Schülern gerne mache, ist, ich gehe mit denen in Filmmusikkonzerte. Aber das ist immer, ich muss das organisieren, ich muss die Kinder dahin kriegen, ich muss mit den Eltern sprechen und ich muss ja auch Tickets kriegen, diese Tickets muss ja auch irgendjemand bezahlen und das ist dann irgendwas, was in meiner Freizeit stattfindet. Und genau. Da wäre natürlich schön, wenn es dafür auch irgendwie ja einen finanziellen Ausgleich gäbe, was direkt auch im Berufsauftrag so formuliert wäre. Weil dass sich das nicht mit 30 oder 45 Minuten Einzelunterricht abbilden lässt, mit der Zusammenhangstätigkeit, das dürfte ja auch klar sein.
Ja, genau.
Ja, und gleichzeitig ist da auch nochmal, aber auch die Ergänzung zu sehen an der Stelle zwischen, also wenn man jetzt das mal so dual denkt, zwischen Orchester und einer Musikschule. Und die Orchester haben natürlich auch nochmal dezidiert mehr die Möglichkeit, auch direkt in Schulen, in Schulklassen auch kulturelle Bildung anzubieten. Und dadurch auch nochmal über den Weg nochmal eine größere Breite auch zu erreichen. Auch die Musikschule ist ja letztlich dann immer, oder diejenigen, die dort angemeldet sind, das ist ein Ausschnitt der Gesellschaft. Und dieses Ergänzende über die über den regulären Schulbetrieb da solche Angebote auch reinzubringen, da diese Möglichkeiten zu schaffen, ist, glaube ich, auch eine wichtige Ergänzung. Und da sieht man eben wieder, dass wenn es darum geht, Kunst und Kultur oder Musik innerhalb von Gesellschaft überhaupt zu ermöglichen, dass es ganz unterschiedliche Aspekte braucht und dass man sich innerhalb einer Kommune auch durchaus, es sich eben auch lohnt, sich strategisch aufzustellen und vielleicht auch gemeinsam strategisch aufzustellen. Wie machen wir das, dass wir möglichst durchlässig werden, dass wir möglichst viele erreichen? Und das zeigt sich da, glaube ich, an dem Beispiel auch nochmal ganz, ganz dezidiert. Weil dann geht es nämlich über die Trompetenklasse hinaus oder über die Fagottklasse hinaus. Das ist sehr wichtig, dass die auch ein Klassenerlebnis dieser Art haben können. Aber die Möglichkeit, sich auch nochmal zu überlegen, wie kommen wir noch an eine größere Bandbreite an Menschen, junge Menschen als konkretes Beispiel heran und wie hören die da auch wieder Instrumente und kommen vielleicht auch auf die Idee, sich dann mal anzumelden an der Musikschule.
Ja, denn ich glaube, jetzt auch gerade in Zeiten von fehlendem Schulmusikunterricht sind wir ja als Musikschulen und als professionelle Klangkörper eigentlich gefragt, weil bei uns sitzen die Musikerinnen und Musiker, aber die sitzen halt ja nicht mehr als Lehrer in der Schule, sondern sie sitzen bei uns. Und das dann aber wieder auch den Schulen anzubieten und zu sagen, hey, ihr habt auch einen Auftrag, kulturelle, musikalische Bildung zu leisten und hier sind wir als externe Partnerinnen und Partner.
Ja, aber das wird in meiner Erfahrung schon sehr dankbar aufgenommen. Und es ist ja auch diese Entwicklung hier zur Ganztagsschule ist ja auch nochmal so ein Thema, wo man sich überlegen kann, was sind denn eigentlich die Angebote, die wir als Institution mit unterschiedlichen Möglichkeiten dabei steuern können? Weil die Schulen teilweise ja auch das Problem haben, dass sie genau dieselben Ressourcen, Schwierigkeiten haben und genauso herausgefordert sind mit unterschiedlichen Anforderungen, wie wir das sind, aber wir vielleicht auch nochmal gemeinsam überlegen, wie können wir denn Angebote realisieren, die da wirklich auch reinpassen und die da auch eine Ergänzung bilden. Also meine Erfahrung ist schon, dass das auch dann im schulischen Kontext sehr, sehr gerne aufgenommen wird, dankbar angenommen wird und eine gute Ergänzung einfach auch darstellen kann und ein Bedürfnis abdeckt, ein großes sogar.
Ja, klar. Weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste fachfremd Musik unterrichten an einer Grundschule oder einer weiterführenden Schule, Schwitz.
Ja, und das ist ja auch immer, also das ist ja auch so ein interessantes Stichwort. Ich höre dann sehr oft von der Politik, naja, also das Prinzip an Grundschulen ist grundsätzlich, dass alle irgendwie fachfremd unterrichten. Das sind ja keine Mathematiker angestellt für den Mathematikunterricht, sondern die arbeiten immer in der Breite. Der große Unterschied ist aber, dass viele der Lehrkräfte selber gar nie Musikunterricht hatten und diese Angst zum Beispiel vorm Singen oder diese Angst anfangen zu können und zu wissen, wie man sich einer solchen Materie nähert, die ist riesig und die führt halt auch dazu, dass Musikunterricht regelmäßig ausfällt. Deshalb ist es da, glaube ich, sind wir als Institution da enorm gefordert, stützende Maßnahmen zu ergreifen oder Angebote zu lancieren, die diese Lehrkräfte einerseits bestärken, es trotzdem zu machen und ihnen die Möglichkeit geben, auf Ressourcen zurückzugreifen. Das ist, glaube ich, ein extrem wichtiges Feld, auch wenn es nochmal natürlich einen Bereich auftut, der auch wieder bespielt werden muss. Da sind wir wieder bei Christian, sagen, hey, wann sollen wir und wie sollen wir das überhaupt leisten? Aber wenn wir es nicht machen, dann ist es, glaube ich, einfach weg.
Das ist das. Und ich weiß nicht, ob wir uns jetzt noch eine Generation leisten können, die einfach wenig oder gar keinen Schulmusikunterricht hatte. Möchte nicht wissen, wie dann, ja, unsere Orchester dann aussehen in 20 oder in 30 Jahren. Und auch wie das Publikum oder ich meine, ob es da überhaupt dann noch Publikum gibt.
Naja, das wird man aber erst auch, wie gesagt, in 10 oder 20 Jahren wissen, was dann sein wird. Ich bin aber überzeugt, dass es eine weitere Aufsplittung der Interessen der Gesellschaft geben wird. Also die gibt es ja jetzt schon und das wird sich manifestieren und vermutlich wird es weniger Orchester geben. Da, glaube ich, sind wir in einem unglaublich dynamischen Prozess und das anzuerkennen ist, glaube ich, auch schon mal der erste Schritt, um damit auch in einer gewissen Entspanntheit umzugehen. Das wird es immer geben, die klassische Musik, die werden wir ja nicht verlieren, aber die wird es vielleicht nicht mehr in dem in der Menge geben, wie wir es noch kennen. Es hat ja auch in unserer Lebensspanne schon abgenommen an Orchesterinstitutionen. Aber die Sichtbarkeit der klassischen Musik hat ja bestimmt nicht abgenommen, sondern die hat vielleicht sogar auch zugenommen. Also es gab eine Konzentration, auch durchs Internet kannst du Orchestererlebnisse haben, die du früher gar nicht haben konntest, weil du nur live in deinen kleinen Ort hingehen konntest. Also da gibt's bestimmt eine ganz große Veränderung und darauf müssen wir gefasst sein und müssen agil sein und offen und natürlich müssen wir versuchen, mit dem, was wir können, das Beste abzuliefern, was wir können.
Das war mein Gespräch mit Beat Fehlmann, Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und Christian Lorenz, Intendant der Stuttgarter Philharmoniker. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Was mich beeindruckt hat an diesem Gespräch war, dass es überhaupt keine Frage gab, ob es eine Zusammenarbeit von Profiorchestern und Musikschulen geben muss, sondern eher, wie diese ausgestaltet sein soll und wer welche Aufgaben übernehmen könnte. Kooperationsfähigkeit ist eine Haltung, die für die Welt der Musik viel, viel Gutes vollbringen kann. Das nehme ich mir als einen wichtigen Punkt aus diesem Gespräch mit ins neue Jahr. Euch allen, die ihr unseren Podcast seit über 4 Jahren hört, wünsche ich einen guten Start ins Jahr 2025. Alles Liebe für euch, eure Christine Thielemann.